Guten Morgen. Test? Ist das? Ja, es geht. Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr scheint alle gut gelaunt zu sein. Das liegt sicherlich an diesem hervorragenden Wetter. Ich habe heute Morgen so gedacht, der Frühling kommt jetzt. Nicht er kann kommen, sondern er kommt. Das wird auch Zeit, glaube ich. Die letzten kommen noch. Das ist schön. Herzlich willkommen. Sucht euch ein Plätzchen. Wir fangen jetzt mit unserem Gottesdienst an. Und ich begrüße euch zu diesem Gottesdienst, und das möchte ich tun mit dem Wochenspruch aus 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und zur Einstimmung auf diesen Gottesdienst singen wir das erste Lied. Das Lied heißt Gut zu mir. Dabei sammeln wir dann auch die Kollekte ein. Normalerweise vergesse ich das immer. Ich bin jetzt ein bisschen glücklich. Genau. Vielen Dank für die Einsammler. Ihr dürft gerne loslegen.
Zu dir, denn tief im Herzen will ich verstehen, wie du mich treu umgibst. Du lässt mich niemals los, und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Segen für meine Seele, komm, überflute mich. Von deiner Treue lass ich mich tragen, ja, ich vertraue auf dich. Du lässt mich niemals los, und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Los, und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir.
Unter dem Stichwort Mission im Blick erinnern wir an unsere Missionare, die oft in weit entfernten Ländern unterwegs sind. Und Kirsten Rieger kümmert sich darum und sie möchte uns auch heute etwas mitteilen. Kirsten, komm doch nach vorne, da bist du ja.
Ja, ich will euch heute einen kurzen aktuellen Bericht über Nadja geben. Nadja ist ja in Bolivien und wir hatten als Familie, also Uwe und Johannes und ich, die Gelegenheit, in den Osterferien sie zu besuchen. Das war eine große Sache, eine weite Reise, steckt uns bis heute in den Knochen, aber es war richtig, richtig gut und es war schön, sie zu sehen. Und vorab, es geht ihr gut da, sie fühlt sich wohl in der Gastfamilie, in der sie wohnt, sie fühlt sich wohl in ihrer Gemeinde. Und es gibt auch Herausforderungen, aber ich denke, ich lasse Nadja persönlich sprechen. Sie hat um Ostern rum einen aktuellen Newsletter geschrieben. Manche von euch kriegen den, die kennen das jetzt schon, aber manche kriegen ihn nicht. Und es ist auch gut, es nochmal zu hören. Ich lese ihn aber nicht komplett vor, sondern nur Auszüge, sonst würde das hier den Rahmen sprengen. Also, sie fängt an. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wie schon einst das Krümelmonster sagte. Aber wer fragt, ist dadurch auch nicht direkt schlauer. Ich habe viele, viele Fragen. Angefangen bei leichteren. Zum Beispiel, warum man ohne Ventilator, weil es zu heiß ist, nicht schlafen kann, aber mit Ventilator am nächsten Tag mit einer Erkältung aufwacht. Sinnlos irgendwie. Oder warum Leute hier nicht meinen, was sie sagen. Und man irgendwie erstmal die Chiffre entziffern muss hinter den Worten in der fremden Sprache. Aber inzwischen bin ich schon ein komplettes Ass im Spanischen, als wäre ich hier geboren, quasi. Dann gibt es auch die zukunftsorientierten Fragen. Was mache ich, wenn ich zurück nach Deutschland komme? Werde ich studieren oder eine Ausbildung machen? Oder ein Start-up gründen ohne jegliche Qualifikation, nur mit dem richtigen Mindset, dass ich nach 2 Jahren und mehreren tausend Minus wieder schließe? Ich bin mal gespannt, wie viele der Fragen ich beantworten kann, wenn ich in einigen Monaten oder Jahren, keine Ahnung, zurückblicke. Apropos zurückblicken. Was habe ich die letzten Wochen eigentlich so gemacht? Karneval ist hier in Bolivien ganz großes Kino. Auch in Santa Cruz ist es eine wilde Angelegenheit. Es wird viel getrunken und getanzt und mit Wasserbomben geworfen. Deshalb ist meine Gemeinde also in die Berge geflüchtet, um eine Gemeindefreizeit zu machen. Auch wenn es keine coole Party war, war es ganz nett und ich habe sogar neue Freunde gefunden. Am letzten Abend. Ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, ich bin sogar auf eine Wanderung auf einen Berg, um den Sonnenaufgang anzugucken, mitgegangen. Und das, obwohl ich ungefähr 2 Endgegner habe. Einer ist Wandern und einer ist früh aufstehen. Aber irgendwie musste ich das auf meiner Hippie-Zen-White-Girl-Insta-Influencer in der Selbstfindungsphase-Liste abhaken. Und außerdem hat mich ein extrem fetter kleiner Hund sehr motiviert, weil er den ganzen Weg den Berg hochgejoggt ist. Und ich mir das dann auch nicht geben konnte, gegen einen adipösen Fellhaufen zu verlieren. Am Ende war es dann tatsächlich ziemlich cool. So, jetzt lasse ich mal einige Sachen aus. Wie gesagt, es wird sonst zu lang. Jetzt kommen wir zu ihrer Arbeit. Sie hat im Anfang des Jahres ziemlich viel Zeit damit verbracht, Räumen die Wände neu zu streichen. In besagten bunten Wänden kommen jeden Mittwoch insgesamt 50 Mädchen zusammen. Einige vormittags, andere nachmittags. Denn hier gibt es eine Schiene, die morgens Schule hat und die andere mittags. Wir haben verschiedene Tische, die jeweils einer Hermana, also einer Schwester, zugeordnet sind. Die Kinder werden in kleine Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe ist etwa 20 Minuten an jedem Tisch und rotiert dann weiter. Die Tische haben Themen wie Mathe, Englisch, Grammatik, Bibelunterricht oder einfach kleine Spielchen. Am Ende kriegt jeder ein Merienda, einen Snack. Dieses Projekt ist das Schulunterstützungsprojekt, was die meisten sehr nötig haben, was uns aber auch Zugang zu der ganzen Familie ermöglicht. Dadurch und durch Besuche zu Hause sind wir in engem Kontakt mit vielen Familien aus der Nachbarschaft und haben so ein Auge für Dinge, die vielleicht zu Hause passieren und was für Möglichkeiten die Leute im Fall der Fälle haben. Da bin ich dann aber nicht mehr beteiligt. Auch im Heim das füge ich jetzt hinzu, in diesem Heim wohnen 12 Mädchen zwischen 8 und 18 Jahren, die von den Behörden aus ihren Familien genommen wurden, weil es dort zu gefährlich für sie war. Auch im Heim bin ich noch regelmäßig, was nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Wer hätte zum Beispiel mal gedacht, dass ich Kindern, die sehr einfache Sachen nicht checken, nicht anschreie, sondern es noch 47 Mal erkläre. Manchmal drücke ich zwar einen Kommentar auf Deutsch, aber das verstehen sie nicht. Kleine Schritte. So, ihr habt nebenher im Hintergrund schon ein paar Bilder gesehen. Da war was mit vielen Klamotten, da sortiert sie, hat sie Kleiderspenden sortiert oder sie spielt mit diesen Kindern im Heim und hilft bei Hausaufgaben und unterstützt in der Freizeitbetreuung. Genau, die Gebetsanliegen sind, sie dankt dafür für all die Erfahrungen und Freundschaften und Erinnerungen, die sie schon machen durfte, für all die Veränderungen, die sie schon erlebt hat und auch für alle, die ihr helfen, sich da zu Hause zu fühlen. Und ihre Gebetsanliegen sind aber Liebe und Geduld für die Kinder, mit denen sie arbeitet, Harmonie im Team und auch eben Antworten auf so viele, viele Fragen, die sie hat. Ich denke, so ein Jahr, wo man von zu Hause weg ist, das ist schon auch ein spannendes Jahr. Genau. So, ich würde jetzt an dieser Stelle genau dafür beten. Und ihr betet im Herzen einfach mit. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du überall auf dieser Welt bist, dass du jeden von uns kennst, in unseren Gedanken, in unseren Herzen, in unseren Situationen. Du kennst auch Nadja. Und ich danke dir sehr, dass du sie gesegnet hast an ihrem Platz in Bolivien. Ich danke dir für alles Gute, was du ihr tust, dass es ihr gut geht, dass sie sich wohlfühlt, für die vielen Freunde, die sie gefunden hat. Du siehst aber auch alle Herausforderungen, in denen sie steht, dass es auch manchmal schwierig ist mit der Kultur, mit dem, was meinen die Leute eigentlich hinter dem, was sie in Wirklichkeit sagen und auch andere Herausforderungen im Team. Ich bitte dich von Herzen, dass du Harmonie gibst, dass du Einheit gibst, gerade unter den Mitarbeitern, dass du Gelegenheit gibst zur offenen Aussprache und zum Verstehen untereinander, dass sie gemeinsam wirklich in deinem Reich mitarbeiten können und zum Wohl der Kinder arbeiten können. Herr, ich bitte dich für Nadja, dass du ihr Geduld gibst, dass du ihr Weisheit gibst, dass du ihr Liebe gibst für die Kinder, mit denen sie arbeitet, das, was manchmal sehr herausfordernd ist. Gib ihr einfach immer wieder neue Ideen, was sie machen könnte, wenn sie bastelt, wenn sie spielt, wenn sie ja eben Zeit mit den Kindern verbringt. Hilf du, ja, dass sie den Kindern deine Liebe vorleben kann, deine Liebe weitergeben kann und dass sie ihnen Freude im Leben geben kann. Und du siehst auch Nadjas persönliche Fragen, die sie hat. Wie geht es weiter, wenn sie nach Hause kommt? Grundsätzliche Fragen im Leben. Herr, sie steht an einem Punkt, wo sie über vieles nachdenkt. Und ich bitte dich, dass du im Mittelpunkt all dieser Fragen stehst, dass du ihr Geduld gibst in Fragen, wo sie auf Antworten warten muss. Aber dass du ihr ein unerschütterliches Vertrauen schenkst, dass du das Ziel all ihrer Fragen bist und dass du einen guten Weg für sie hast und dass du sie segnen willst, da wo sie ist und da, wie sie denkt und wie sie fühlt. Bitte sei ihr einfach nah, lass sie das spüren, dass du um ihr bist und ja, dass du ihren Weg schon kennst. Hab ganz herzlichen Dank, dass du der Gott bist, der uns sieht und der sich kümmert, auch um uns hier. Amen.
Amen. An dieser Stelle der Hinweis, das passt so schön zum Thema, der 14. Mai, den müsst ihr euch schon mal im Kalender ankreuzen, denn am 14. Mai verabschieden wir euch. Anke, Michael, vielleicht könnt ihr mal kurz aufstehen. Wir verabschieden und senden aus Familie Malessa zurück auf die Philippinen. Also herzliche Einladung, es gibt im Anschluss Kaffee und Waffeln und ihr berichtet auch noch ein bisschen, was euch erwartet und was ihr da so tut. Unser Kigo war letzte Woche unterwegs und zwar waren sie im Zoo und der Stefan hat ein paar Bilder mitgebracht und wollte dazu einige Worte sagen. Da war das Wetter, glaube ich, nicht so gut wie heute, oder? Es war trocken, das ist die Hauptsache.
Ja, genau. Also nicht nur der Schulkigo war im Zoo, sondern auch der Kikigo. Wir wollten, dass die Kinder so ein bisschen zueinander finden. Heute ist ja auch der allgemeine Schnuppertag. Also Kikigo schnuppert in Kigo und der Kigo schnuppert im BU. Das haben wir schon letzten Sonntag gemacht. Wir waren im Zoo mit den Kindern. Wir waren 16 Kinder, 11 Erwachsene. Hat meinen kleinen Glauben verdreifacht, so von der Teilnehmerzahl, sag ich mal. Und ja, wir können die Bilder durchlaufen lassen. Was haben wir gemacht? Wir haben erstmal gepicknickt, uns gestärkt. Wir haben dann eine schöne Zoo-Rallye gemacht, wo die Kinder ganz viel laufen mussten, ganz viel angucken mussten und Fragen beantworten mussten, was auch relativ gut geklappt hat. Und zum Abschluss gab es noch ein schönes Spiel mit dem Schwungtuch, was sehr farbenfroh war und wo Kinder dran teilgenommen haben, die gar nicht eingeladen waren. Also es war eine gute Aktion und es konnte stattfinden. Also es hat alle wieder belebt und begeistert. So, wenn ich schon mal bei Kigo bin, schiebe ich mal gerade noch eine kleine Ansage unabgesprochen hinterher. Und zwar haben wir seit gestern im Gemeindegarten dieses Kletterhaus endlich stehen, was ich mal abgebaut habe. Das habe ich gestern mit dem Martin Hövelmann aufgebaut. Da heute bitte noch nicht drauf, also besonders die Erwachsenen, haltet euch zurück, noch nicht rutschen. Aber ich habe noch ein bisschen mehr vor im Garten. Wir wollen das Carport hinten abbauen, versetzen. Wir wollen mal ein bisschen Unkraut rausreißen, vielleicht auch noch eine Nestschaukel bauen, alles Mögliche. Und ich habe da mal so eine Mail rumgeschickt mit wenig Resonanz. Böse, böse. Das sind 3 Termine, wo ich noch Helfer brauche. Und zwar immer Samstage, der 20.05., 27.05. und 3.06. Also wer mir dabei helfen möchte, im Garten den ein bisschen schöner zu gestalten, ordentlicher zu machen, meldet euch sehr gerne bei mir. Danke.
Der Gottesdienst heute steht unter dem Titel Gottes Begegnung. Und ich freue mich sehr, dass Dirk Hahn heute predigt. Familie Eggers hat wohlverdienten Urlaub, deswegen sind sie beide heute nicht da. Und Dirk Hahn hat sich auf diese Predigt gut vorbereitet. Thema Gottesbegegnung. Ja, das ist schon was Besonderes, eine Begegnung mit Gott. Und irgendwo sehen wir uns ja auch danach. Oder wir sind auf der Suche. Und zum Thema Suche habe ich bei Hans-Joachim Eckstein einen kleinen Text gefunden, den möchte ich euch jetzt vorlesen. Der heißt auch Auf der Suche. Die Suche nach Gott ist die Suche nach dem Leben. Die Suche nach dem Leben ist die Suche nach der Liebe. Die Suche nach der Liebe ist die Suche nach Christus. Wer Christus sucht, findet in ihm seinen Gott, sein Leben und seine Liebe. Wie sieht denn jetzt so eine Begegnung aus, eine Begegnung mit Gott? In der Bibel haben wir da ganz unterschiedlichste Beispiele. Auch da habe ich 2 Texte, kurze Texte mitgebracht. Der erste heißt Wasser und Brot. Dem einen oder anderen könnte das durchaus bekannt sein. Flimmernde Hitze, kein Lüftchen bringt Kühlung. Die Frau auf der Straße wirkt matt. Ein Krug auf dem Kopf, sie will wohl zum Brunnen. Allein geht sie raus vor die Stadt. Noch ein paar Schritte, die Frau schreckt zusammen. Wie kommt's, dass hier jetzt jemand sitzt? Gib mir zu trinken, so bittet ein Fremder. Die Wanderung hat ihn erhitzt. Ich denke, ihr kennt die Geschichte, ihr wisst auch, wie das weitergeht. Eine ganz unverhoffte Gottesbegegnung. Ein anderer Text. Gott kommt uns ganz nah. Gott macht sich zu uns auf. Als Mensch, wie du und ich. Der Herr der ganzen Welt kommt liebend auf uns zu. Lobt den, der zu uns kommt. Ehrt ihn, weil er zu uns kommt. Hosianna. Gott reitet auf dem Esel, kommt nicht als Herrscher her. Ein König ohne Krone und doch der große Herr. Gott kommt, um uns zu helfen. Er lässt uns nicht im Stich. Wir singen Hosianna. Herr, hilf, wir brauchen dich. Ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen. Jesus Christus, oft sehen wir uns nach Begegnung mit dir. Oft strengen wir uns an und wollen es vielleicht erzwingen oder wollen es erreichen. Manchmal kommt aber auch Begegnung mit dir ganz unverhofft, und zwar von deiner Seite aus. Und ich danke dir, dass wir mit dir verbunden sind, dass wir mit dir in einer Beziehung leben und dass in dieser Beziehung auch Begegnung ist, wie auch immer sie aussieht. Jesus, und ich danke dir, dass wir auch diesen Gottesdienst als einen Ort haben, wo wir Begegnung mit dir leben können, wo wir auch in der Anbetungszeit Begegnung mit dir haben. Und ich danke dir für Dirk Hahn, der heute predigt, und ich bitte dich, dass du durch ihn sprichst, dass du ihm ja deine Worte in den Mund legst und durch ihn uns sagst, was für uns gut und wichtig ist. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen vor der Predigt das Lied Sehnsucht.
Das schreit. die im Innern nach mir ruft. Und du und ich sind eins, Jesus. Ich sehe den Blick, der immer auf mir ruht. Dein Herz, das schreit, das immer nach mir sucht. Die Stimme, die nach mir ruft, denn du und ich sind eins, Jesus. Ich spür den Blick, der immer auf mir ruft, dein Herz, das schreit, das immer nach mir sucht, die Stimme, die immer nach mir ruft. Antwort auf meine Sehnsucht. Du bist der, den meine Seele liebt. Die Antwort auf meine
Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich jetzt hier sein darf und mit euch so meine Gedanken teilen der letzten 2-3 Monate. Manchmal im Alltag hilft es mir, ein Ritual zu haben, so um den Glauben auch in die Realität zu kriegen. Und das sind die Losungen, die ich am Morgen lese. Die begleiten mich in den Tag. Lose, das hatten wir letzten Sonntag, jetzt geht es um die Losungen der Herrenhuter Brüdergemeinde, die die aus einer großen Sammlung von Bibelversen ziehen. Und dazu sucht sich diese Gemeinde immer noch einen passenden Lehrtext aus dem Neuen Testament aus. Und das zusammen kann man dann entweder in so einem schönen Büchchen, wie der Olaf es gerade hatte, haben, oder ihr seht es im Hintergrund in der App, da werden dann, habe ich es abfotografiert. Ja, jetzt muss ich zu meiner Erwartungshaltung sagen, dass ich einer meiner Neujahresvorsätze war, Jesus nochmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, in Gottesbegegnungen. Und als ich jetzt diese Texte für heute nachgeschlagen habe, Anfang März, das waren zwei Gottesbegegnungen, das hat mich sofort begeistert. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache diese Predigt heute aus diesen beiden, also aus der Losung und dem Lehrtext. Spannende Gottesgeschichten, die ich euch in drei Aspekten einmal zeigen will. Fangen wir mit der alttestamentarischen Losung an. Als Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte. Jakob, der Enkel von Abraham, der Sohn von Isaak, hat seinen großen Bruder betrogen. Er hat ihm das Erstgeburtsrecht geklaut, den Segen des Vaters abgenommen. Heimlich hat er mit seiner Mutter Rebekka den blinden Vater getäuscht und sich segnen lassen. Esau rast vor Wut. Und so schicken ihn seine Eltern von Beersheba nach Hanan. Das liegt irgendwo in der heutigen Türkei, rund 1000 Kilometer weg. Weit, weit weg von Esau. Er ist auf der Flucht, alleine, wahrscheinlich relativ mittellos und ohne sichere Zukunft. Eine Situation, die würde mich nachdenklich machen, offen für Intuition. Er kommt in die Stadt Luz, war so 100 Kilometer schon unterwegs. Ich schätze mal, wird so die dritte Nacht gewesen sein, vielleicht auch die vierte. Und er nutzt einen Stein als Kopfkissen. Bequem ist was anderes. Und so träumt er auch intensiv. Er sieht eine Himmelsleiter, so schön wie Hille die heute hier hingestellt hat. Und die Engel gehen auf und ab. Gott steht oben, segnet Jakob und gibt ihm eine neue Zukunft. Und als er aufwacht, spricht er unsere Losung. Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte. Jakob hat einen heiligen Ort entdeckt. Eine Gottesstätte, ein heiliges Land, ein Ort der Gottesbegegnung, wie auch immer ihr gerne heilige Städte umschreiben wollt. Vorab, das sage ich jetzt in Klammern, wir wissen alle, Gott ist überall und Gott ist auch immer bei uns. Aber ich glaube, es gibt Orte vielleicht, an denen ich ihn mehr spüren kann, an denen es mir einfacher fällt, Gott zu begegnen. Gott braucht keinen Ort, keine Kirche, um uns zu begegnen. Er ist ja als Heiliger Geist eigentlich schon in uns. Aber vielleicht brauchen wir ja manchmal Orte, um ihm zu begegnen. Und daher möchte ich mit euch darüber nachdenken, ob es diese Orte gibt. Da fällt mir natürlich sofort diese Geschichte vom Dornbusch ein. Und wir lesen im Exodus 3, Verse 2 bis 5. Und der Herr erschien Mose in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus seinem Busch und sprach: Mose, Mose. Und Mose antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Heiliges Land ist für mich schwer vorzustellen. Wie erkennt man das? Wie merkt man das? Und wofür ist es eigentlich da? Was sind heilige Orte für euch? Gibt es heilige Orte für euch? Fällt euch welche ein? Jetzt bin ich kein Theologe und dafür habe ich mir für diese Predigt natürlich Hilfe gesucht. Und deswegen haben wir das Thema intensiv im Männerkreis diskutiert. Eine Frage war: Was sind denn wohl so heilige Orte? Und sofort kamen viele Beispiele vom Männerkreis. Der Jakobsweg zum Beispiel könnte ein heiliger Ort sein. Der Raum der Stille hier im Haus. Die Begegnungsstätte Langensteinbacher Höhe wurde genannt. Ein Bethaus, vielleicht sogar auch ein Friedhof. Das waren so Beispiele, über die wir gesprochen haben. Für mich wäre der Beispiel noch zum Beispiel der Ostergarten, den wir hier in der Gemeinde hatten. Da schlüpft man, jedenfalls wenn man Mann ist, in die Rolle des Königs, ist Jesus näher dran. Geht eigentlich fast gar nicht. Ja, vom Dünenhof, der für mich so ein heiliger Ort ist, als christlicher Veranstaltungsort, oder von der Kathedrale in Barcelona möchte ich später noch erzählen. Für einige Männer war der Ort nicht fest, sondern ein bestimmter Ort, wo andere Leute waren, andere Menschen mit besonderer Ausstrahlung. Hauskreise zum Beispiel oder das Pastorenzimmer hier oder die Begegnung mit dem Seelsorgeteam hier im Hause. Ja, auch das sind Orte, wo Menschen sich begegnen können und offen werden, Gott zu begegnen. Der Dünenhof als Beispiel ist ja nicht ein heiliger Ort aus den Steinen her, aber erinnert mich an Begegnungen, die ich vielleicht schon hatte, wenn ich da hingehe. Und einige der Männer kamen auch auf die Idee und sagten, ein Ritual könnte so ein Ort sein, wie die Losungen, für die ich heute auch predige. Es sind Orte, an denen ich irgendwie offen bin, an denen ich eine andere Haltung vielleicht habe, warum auch immer. Also nochmal, Gott ist überall, das ist klar. Aber diese besonderen Orte gibt es, wo ich vielleicht seine Nähe noch näher spüre. Das kann geografisch sein, wie ein besonderes Zimmer im Haus, in dem ich vielleicht eine Kerze aufstelle oder wo auch immer. Und wenn ich so einen Ort kenne, dann möchte ich ihn wiederfinden. Ich habe euch den zweiten Teil des Verses unterschlagen und hier ist er jetzt einmal nochmal unterstrichen. Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Jakob erkennt, dass er es gar nicht gemerkt hat, dass hier ein heiliger Ort ist. Jakob ist sich sicher, hier will ich wieder hin, denn hier kann ich Jesus wiederfinden oder damals Gott. Jesus kannte er ja noch nicht in Person. Denn Wenn nicht gerade ein Dornbusch brennt, ist es vielleicht auch nicht so einfach, diesen Ort wiederzuerfinden. Er möchte ihn festhalten. Und so lesen wir ab Vers 17 in dem Stück, in dem Text: Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, richtete ihn zu einem Steinmal auf und goss Öl oben auf und nannte die Stätte Bethel. Jakob nimmt den Stein, auf dem er geschlafen hat, und baut einen Altar und ein Denkmal. Für ihn zur Erinnerung, für Gott zum Lob. Die Gotteserfahrung ist für ihn so eindrücklich, dass er sie nicht loslassen will. Und er nennt die Stätte Bethel, zu Deutsch Haus Gottes, sozusagen ein virtueller Tempel. Ja, und dann macht er sich wieder auf, zieht weiter, heiratet, bekommt Kinder, wird reich. Und dann kommt für mich ein ganz großer Knüller. Der Gott des Alls, der Gott der Zeit, von vor und hinterher, der Ich Bin, der Ich Bin, der spricht zu Jakob und sagt, und wir lesen das im 1. Mose 31, Ich Bin der Gott zu Bethel, wo du das Steinmal gesalbt hast. Du hast mir da selbst ein Gelübde getan. Nun mach dich auf, zieh aus diesem Land und kehr zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Der Gott, dieser Gott nennt sich der Gott zu Bethel. So wichtig nimmt auch Gott diesen Ort, den eigentlich ja nur Jakob kennt. Gott erinnert Jakob an diesen Ort. Er hängt sich an etwas Irdisches. Gott scheint zu wissen, was wir Menschen brauchen. Dass wir mal immer wieder Anhaltspunkte, Merkmale brauchen, vielleicht sogar Steinmale. Ich bin der Gott zu Bethel. Das hat mich sehr beeindruckt dazu gebracht, auch heilige Orte trotz Gottes Allgegenwart wichtig zu nehmen. Jakob hat damals Gott einen Altar gebaut. Im alttestamentischen Israel war der Ort, wo Gott ist, sehr wichtig. Teilweise dachten die Leute, sie könnten nur da richtig anbeten. Sie kennen das von der Stiftshütte, die die Israeliten quasi mit sich herumgetragen haben. Sie haben quasi Gott mitgenommen, so in ihrem Gedenken. Und später bauten sie einen Tempel. Und ausdrücklich steht ja auch in der Bibel, dass Gott diese Idee gut fand. Ein Tempel, ein Haus Gottes. Hier ist Gott immer da, dachten sie. Ich brauche nur dahin zu gehen, um Gott zu begegnen. Eine sehr menschliche Idee. Kann das überhaupt gehen? Und so überlegt das auch Salomo, der weise König. Wir lesen im 1. Könige 8, Vers 27, Sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fasten. Wie sollte dann das dieses Haus tun, das ich, in Klammern Salomo, gebaut habe? So einfach ist das also nicht. Salomo war ja sehr weise. Und überhaupt, dieses Kapitel 1. Könige 8, aus dem dieser Vers stammt, das ist die Einweihung des Tempels. Da wird über 50 Verse lang gebetet, gekniet, angepriesen, gelobpreist. Eine riesige Feier. Alle Israeliten sind vor Ort, Opfer ohne Zahl. 50 Verse, wie gesagt, knien und beten. Und auch die Frage, ob Gott wirklich auf der Erde wohnen kann, wie wir es in Vers 27 gelesen haben. Und dann muss die Feier unterbrochen werden. Der Geist Gottes kommt als Wolke in den neuen Himmel, in den neuen Tempel und unterbricht diese Zeremonie. Gott ist wirklich da. Er zeigt sich genauso wie auch in der Stiftshütte und macht diesen Ort vor den Augen der Menschen, der Israeliten damals heilig. Erneut nimmt Gott den Ort, den die Menschen erbaut haben, wichtig. Aber der weise Salomo weiß, es liegt nicht an dem Ort. Es ist die Gnade Gottes, die da ist, dass es heilig ist, dass Begegnung möglich ist. Es sind nicht die Steine, die Spenden, die Opfer, die Zeremonie, das Glücksgefühl. Nein, es ist Gott. Darauf hat mich die Losung vom 7. März aufmerksam gemacht. Die kommt auch aus diesem Gebet. Herr Gott, der Herr, unser Gott, verlasse nicht und ziehe die Hand nicht von uns ab. Ja, Gott macht den Tempel erst heilig und so sagt, solange Gott will. Gott nutzt den Ort gerne, um Menschen zu begegnen, als Wolke, als Traum, Wie auch immer. Wir Menschen vergessen das nur ab und zu wieder. Und so bekundet die Losung vom 24.03., dass wir auch immer wieder mal Gott überhören. Gott ist immer da. Sind wir das auch? Ich habe zu euch gesprochen, immer wieder mit Eifer gesprochen. Ihr habt mich aber nicht gehört. Das sagt Jeremia im 35. Kapitel, weil zu dem Zeitpunkt auch die Israeliten so die heiligen Orte nicht so heilig genutzt haben, wie man sich das vorstellt. Orte allein tun es nicht. Positiv formuliert das der Lehrtext von diesem Tag aus Lukas 11, Vers 28. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren, am heiligen Ort, wo auch immer verbleiben, genießen, selig sein, von Gottes Nähe, zum Beispiel im Raum der Stille. Für mich ist der Fazit aus diesem Teil, es gibt diese Orte, Rituale, Situationen, in denen es mir leichter fällt, Gott näher zu sein oder Gott zu begegnen. Dann kommt mir natürlich sofort die Frage, wie könnte so ein Ort geschaffen werden? Wie kann ich das machen? Geht ja nicht nur um die Steine. Da gucken wir uns einfach mal den zweiten Teil der heutigen Losung an, den Lehrtext, wo die Jünger über eine Gottesbegegnung sprechen. Brannte nicht unser Herz in uns? Was war geschehen? Und das ist eine Geschichte, die mich auch sehr tief beeindruckt hat. Ich erzähle sie euch einfach. Es ist Ostern, Jesus ist gerade frisch auferstanden. Am Hosenbund hat er noch Schlüssel von Himmel und Hölle. Er hat gewonnen, es ist vollbracht. Der bedeutendste Tag für alle Menschen. Jesus hat gesiegt, Gott hat gesiegt. Die Welt ist auf dem Heilsweg. Vielleicht könnt ihr euch die Situation vorstellen. So Ziellinie durchschritten, Pokal in der Hand, Feiertag für immer. Und was macht Jesus an diesem Tag? In der Predigt von Lasse von vor, glaube ich, 4 Wochen, hat er euch erzählt, dass Jesus seine Sachen packt und mit den Jüngern grillen geht und Spaß mit ihnen zusammen hat und gut für ein bisschen Seelsorge noch für Petrus macht. Hier im Lukas-Text macht er einen Spaziergang. Nicht eine Siegesfeier, einen Spaziergang. Er geht mit 2 Jüngern nach Emmaus spazieren und spricht mit denen. Und das ist der Punkt über ihre Fragen und ihre Ängste und legt ihnen das Evangelium aus. Und das entzündet dieses Herz der Jünger. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift eröffnete. Die Begegnung der Jünger mit dem Menschen Jesus, sie erkennen ihn ja gar nicht, deswegen ist es für sie der Mensch Jesus, lässt ihr Herz brennen. Sie begegnen Gott, es entsteht ein heiliger Ort. Wer weiß, ob sie nicht sagen, Mensch, an dieser Bank hier, da habe ich schon gedacht, da brannte schon mal, da war es vielleicht, da fing es in mir an. Ein Ort, an dem ich Gottes Nähe spüre. Das Gespräch mit diesem Wanderer Jesus, das verändert ihr Leben. Sie werden diese Strecke mit Sicherheit nicht emotionslos nochmal gehen können. Warum war das Gespräch so anregend? Da habe ich mich ein bisschen schlau machen lassen. In dem griechischen Text wird das Reden der Jünger mit komplett anderen Wortstämmen beschrieben als das Reden von Jesus. Die Männer reden über Dinge, sachlich, real, halt Wort, Wörter. Jesus redet offenbarend vom Heilsplan Gottes. Dieses Reden, bei dem hinter den Wörtern ein Konzept steht, wird im Griechischen mit Logos umschrieben. Am Anfang der Bibel oder auch im Johannesevangelium steht da, es war das Wort. Das ist nicht nur ein Wort, das ist ein Konzept mit Bedeutung, mit Kraft, ein Zusammenhang. Es ist offenbarend. Und wenn ich dieses Wort, dieses offenbarende Logos, da mit meinen persönlichen Gefühlen, mit meinem persönlichen Erleben, mit meiner Erfahrung anfülle, dann nennt das die griechische Bibel ein Rhema. Und Jesus redet fast immer persönlich. Bei ihm ist das fast immer ein Rhema, eine persönliche Bezeugung des konzeptvollen Gottes, Wortes Gottes. Und das war Qualität in ihrer Unterhaltung. Da war die Begegnung. daran erinnern sich. Davon bleibt etwas zurück. Mose kam später doch vielleicht auch mal an einem Dornbusch vorbei. Wie hat er sich da gefühlt, an diesem Ort, auch wenn der Busch dann nicht mehr brannte? Der Dünenhof, warum ist das für mich heiliges Land? Dort habe ich bei so manchem Festival Lebensfragen klären können. Dort haben wir Gottes Wort auch im persönlichen Gespräch gehört, meine Frau und ich. Und Menschen sagten uns Dinge, die sie gar nicht wissen konnten. Das hat uns beeindruckt. Und daher ist das Gebäude ein Sinnbild für uns und ich habe Erwartungen. Es ist klar, es gilt nur für mich dann, andere haben andere Erfahrungen. Vielleicht wäre der Jakobsweg für mich ja auch ein heiliger Weg, nur weil ich mit einer großen Erwartung dahin gehen würde, wenn ich es denn mal tun würde. Gott ist überall, das wissen wir, auch in unserer Wahrnehmung braucht er das nicht, aber vielleicht brauchen wir das. Am letzten Sonntag in der Predigt hat Judith ja über den Abschluss des Epheserbriefs gepredigt. Und er hat gesagt, erzählt einander vom Glauben, das war einer ihrer Kernsätze. Redet über Gott untereinander, schafft Räume und Strukturen, in denen dieses einfacher passiert. Und daher nehmen wir ja auch oft so das Angebot des Gebetsteams oder den Menschen, die im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst vorne sitzen, gerne in Anspruch, weil wir gerne diese Nähe Gottes spüren. Diese Begegnung, die hier als brennendes Herz beschrieben wird, ist für manche vielleicht auch ein tiefer Frieden, weil ihr Herz schon mal gebrannt hat. Ja, wenn mein Herz ausgebrannt ist, ist ein Frieden manchmal besser für mich als neues Brennen. Aber hier lasst uns das Bild dieses brennenden Herzens bleiben, wenn wir Orte suchen, die uns an Gottesdienst, an Gottes Begegnung erinnern. Und jetzt sage ich, denke ich, als Fazit für diesen Teil, dass Gott sehr oft Menschen nutzt, sehr gerne, die so einen heiligen Ort für mich erschaffen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn ich jetzt da getankt habe, an so einem Ort, dann kann ich ja mit Volus fahren, ich habe getankt. Sprich, vielleicht kann ich dann auch anderen diese Option bieten, einen heiligen Ort zu besuchen. Wie wäre es denn, wenn ich der Wanderer bin und anderen Menschen diesen Ort biete? Wir haben gerade viel von Suche gehört. Wie viele Leute sind von der Suche unterwegs, sind auf Suche? Wie viele haben vielleicht gerade nicht die Offenheit und suchen und kommen an einen Ort und ich kann ihnen das geben? Ihnen die Offenheit schenken, die Gott nutzen kann, um ihr Herz brennen zu lassen. Ich habe das so verstanden, dass Gott beschlossen hat, uns Menschen dafür zu benutzen, sein Reich zu bauen. Auch wenn er das alles alleine machen könnte. Aber sehr oft habe ich wirklich den Eindruck, Gott möchte, dass wir das machen. Dass wir unsere persönliche Auslegung seines Wortes, unser Rema, seines Logos nutzen. Und davon sollen wir erzählen. Ich möchte bewirken, dass andere offen werden, um Gott zu begegnen. Und dazu gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich ungefähr so viele Möglichkeiten, wie es auch Menschen gibt. Wie kann so eine Plattform sein, auf der andere zu Gott finden, auf der sie an Gott, der ihnen ständig entgegenkommt, auf den sie den wahrnehmen können, an der sie der wahrnehmen können und sich öffnen können? Welche heilige Orte könnten wir bauen? Wie kann ich so eine schöne goldene Leiter sein, auch ohne Engel zu sein? Oder vielleicht, weil ich gerade kein Engel bin. Lasst mich einfach erzählen von zwei, drei Begebenheiten. Die Sagrada Familia ist die große, genial konstruierte Kathedrale von Gaudi in Barcelona. Wir haben sie jetzt gerade besucht, als wir in Ostern in Barcelona waren. Und Silke hat schon vorher darauf verstanden, dass wir mit allen dahin gehen. Sie hat davon erzählt, sie war davon begeistert. Wir sind beide begeistert von dem, aber sie hat es allen Leuten immer wieder erzählt. Mensch, da gehen wir hin. Und wir haben den Tag geplant, wir haben den Eintritt vorgekauft und es sind alle mitgegangen. Und die Begeisterung ist übergesprungen. Ja, nach der vordergründigen Begeisterung über den Bau kamen plötzlich Geschenke und es kam ein Bekannter auf mich zu und sagte, ich überlege schon lange daran, mich taufen zu lassen. Plötzlich war ein Gespräch möglich, nur weil es ein anderer Ort war. Ich meine, wir waren eine Woche vor mit denen zusammen, auch eine Woche nachher, aber da an diesem Ort plötzlich kamen solche Ideen auf. Karfreitag saßen wir auf dem Markt vor der Kathedrale von Barcelona, das ist eine andere Kirche. Ich saß auf einer Bank und schrieb auch an dieser Predigt hier, und da trugen sie ein Kreuz als Karfreitagsprozession durch den Marktplatz. Halbe Stunde vorher waren da noch Gaukler beschäftigt, es war Spaß, und jetzt trugen sie das da durch. Es kamen plötzlich Gespräche auf, es war eine andere Situation, und die Leute bewunderten jetzt auch die, die da jetzt dieses schwere Ding durch die Gegend getragen haben. Eine Möglichkeit, vielleicht was zu machen. Ein Anlass für Gespräche. Die Gesprächsanlässe im Männerkreis, da habe ich schon öfter darüber berichtet. Ja? Wir treffen uns auch wie viele Hauskreise, um über Gott und Jesus zu sprechen. Das ist ein Treffpunkt, der vielen Leuten auch heilig geworden ist. Und ganz oft ist meine Erfahrung, beglückt Gott auch die Erntehelfer, die sich vorbereiten, die tun, die machen. Manchmal vermieten wir über Airbnb ein paar Zimmer, möge der BVB noch oft gewinnen. Jetzt haben wir mal überlegt, wie können wir die Zimmer so gestalten, dass die Leute merken, sie sind in einem christlichen Haus, um eine Möglichkeit zu schaffen. Aber ich möchte auch andere Beispiele nennen. Wer einen Stern in den Norden stellt, schafft damit auch eine Plattform, auf der Begegnung möglich ist. Sogar Fußball, wie die totale Offensive zeigt, ist eine Möglichkeit. Manchmal erwächst das auch aus Diakonie von anderen. Der Pflegedienst Betanien Mobil oder das Ukraine-Café sind hier gute Beispiele, wie Diakonie solche Orte schafft, auf der Begegnung möglich sein. Ich weiß nicht, wie ihr aufgestellt seid, jeder Einzelne von euch, ob ihr lieber an einer großen Aktion teilnehmt oder persönlich im Zweiergespräch unterwegs sein. Ob ihr Gastfreundschaft lebt und geht oder auf der Straße im Namen des Herrn unterwegs seid, im Auftrag des Herrn. Denn diesen Auftrag haben wir ja in Matthäus 28, im sogenannten Missionsbefehl. Und da geht es nicht darum, Missionare nach Bolivien und die Philippinen zu schicken. Das ist wichtig und da sind wir auch sehr dankbar für. Aber das ist nicht genug, das ist nicht alles. Für Leute wie mich, die es gar nicht so einfach hinbekommen, Mission so offensiv zu betreiben, wie es unsere Missionare machen, ist es eine geniale Möglichkeit, Räume zu schaffen, in denen andere sich begegnen können, wo Gottes Begegnung möglich ist. Und manchmal ist es ja vielleicht auch eine gute Idee, einfach nur nach Emmaus spazieren zu gehen, auch wenn wir lieber mit einer Posaune im Stadion die Auferstehung verkünden würden. Hier in der Gemeinde wollen wir das auch machen, jetzt als Projekt. Wir nennen das Grow-Prozess, Grow-Konzept. Und vielleicht gibt es ja eine Kleingruppe mit dem Namen Spaziergang nach Emmaus. Amen.
Dirk, vielen Dank für diese Predigt. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass wir ein ganz neues Bandteam hier oben stehen haben. Ich weiß gar nicht, warum ich was sage. Also der Fanclub sitzt hier vor mir. Premiere, Annalena hat die Band zusammengestellt. Und schön, dass ihr am Start seid. Wir freuen uns immer, auch neue Gesichter, junge Gesichter hier zu sehen. Und wir gehen jetzt in die... Ja, den kenne ich schon so lange, den habe ich einfach übersehen. Ja, danke. Also schön, dass ihr da seid. Wir gehen jetzt in die Anbetungszeit. Und die Anbetungszeit kann eben auch ein Ort von Begegnung sein, von Begegnung mit Jesus Christus. Und ich bitte euch dazu, aufzustehen.
He was where I lay it down. my surrender, and I will make room for you to do whatever you want to.
Satisfied through turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning.
Zu bleiben. Wir wollen gemeinsam beten. Wir machen jetzt eine Gebetsgemeinschaft. Es wäre schön, wenn ihr kurz und auch laut beten könntet, damit die anderen das verstehen.
Zeige uns, wo wir Leute, wo wir unsere Nächsten mit auf den Weg nach Emmaus nehmen können. Amen.
Und danke, dass du dich auch immer wieder auf den Weg machst zu uns. Dass du uns begegnen willst, ganz egal, wie wir sind und was wir tun. Danke für all das, was du schenkst.
Lieber Gott, ich danke dir, dass wir in Wohlstand und Freiheit leben können. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir ein warmes Haar haben. Lieber Gott, ich danke dir für alles, was von jeden Tag geht. Und in der Ukraine ist es nicht der Fall. Der Krieg dauert jetzt schon über ein Jahr. Die Menschen leben in Hunger, Not, frieren. Bitte lass es aufhören. Bitte, lieber Gott.
Ja, ich danke dir für die heiligen Orte, an denen wir dir begegnen dürfen. Und ich danke, dass jetzt schon in jedem von uns ein heiliger Ort ist. Und ich glaube, wo du wohnst, auch wenn vielleicht Dinge zerstört sind oder Verletzungen da sind. Ich danke, dass dieser heile Ort jetzt schon in uns ist und dass wir dort immer wieder in jedem Moment, an jedem Tag begegnen dürfen.
Ja, Herr, und manchmal warten wir auch auf eine Antwort von dir. Wir warten auf eine Begegnung. Wir warten vielleicht schon ziemlich lange. Ich danke dir dafür dennoch, dass du dich aufgemacht hast, dass du dich zu uns aufgemacht hast, zu uns Menschen, dass du Begegnung möchtest. Und bitte dich jetzt für die Menschen, dass du ihnen Geduld schenkst, dass du ihnen Ausdauer schenkst. Und ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen auch Antworten auf ihre Fragen schenkst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ihr dürft jetzt auch Platz nehmen. Die allgemeinen Informationen zum Gemeindeleben entnehmt ihr den Mittwochsnachrichten, die auch diese Woche wieder verteilt worden sind. Ich hatte es eben schon erwähnt, Judith und Lasse Eggers sind im Urlaub bis zum 8.5., also noch nächste Woche, ne? Genau. Das Ukraine-Café, das Stichwort fiel auch gerade, beginnt wieder am 6.5. von 14 bis 17 Uhr. Herzliche Einladung dazu, auch ein Ort der Begegnung. Und wenn der eine oder andere von euch noch einen Kuchen backen möchte, dann ist er herzlich eingeladen und kann sich an die Kirsten wenden. Aussendungsgottesdienst, Verabschiedung von Familie Malessa, hatte ich eben schon erwähnt, 14.5. im Anschluss mit Kaffee, Waffeln. Der Stefan hatte es eben schon angedeutet, der Kikigo ist heute im Kigo und die Älteren aus dem Kigo sind heute im BU. Es wird auch als Hochrutschtag bezeichnet, war mir ein ganz neues Wort, habe ich heute Morgen gelernt, fand ich ganz spannend. Und im Anschluss an den Gottesdienst haben die Eltern der zukünftigen BU-Kinder die Möglichkeit, sich auszutauschen mit denen, die den BU durchführen, ins Gespräch zu kommen, Informationen einzusammeln. Das findet im Café Kuh statt, nach dem Gottesdienst circa so 11:30. In den Mittwochsnachrichten stand 12, aber wir sind ja ganz gut in der Zeit. Also 11:30, kurz nach 11:30, unten im Café Kuh. Herzliche Einladung an alle Eltern. So, dann haben wir, das ist ein delikates Thema, ich weiß, Süßigkeiten spenden erhalten. Die finden sich da draußen, wenn man hier rausgeht, rechts am schwarzen Brett. Die sind natürlich den Kindern in erster Linie vorbehalten. Heißt aber nicht, dass ihr euch da nicht auch was nehmen dürft. Aber die Kinder sind jetzt nicht hier, also dann bitte ich. Also den Kindern hätte ich jetzt gesagt, sprecht vorher mit euren Eltern. Den Eltern sage ich jetzt, sprecht mit euren Kindern, was eure Kinder da essen dürfen und was nicht. Alles neu, alles verpackte Sachen, alles gut. Überschüsse von Ostern. Das waren die Informationen. Dann sind wir jetzt am Ende dieses Gottesdienstes angelangt. Ich habe mich schon gefreut, dass die Sonne heute so scheint. Wenn man hier vorne steht, dann kann man so schön durchs große Fenster gucken und man sieht den blauen Himmel. Das ist wunderbar. Und morgen ist ja auch noch ein freier Tag. Das ist auch nicht schlecht. Schön. Aber bevor ich euch jetzt entlasse, bitte ich noch um den Segen für die kommende Woche und ich bitte euch dazu aufzustehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Meine Liebe gilt euch allen, die ihr durch Jesus Christus mit mir verbunden seid. Amen. Ich wünsche euch einen schönen sonnigen Restsonntag und morgen einen schönen Feiertag.